Mich hat es fasziniert. Feuer, Stress, Hektik, Gäste. Ja, und da war schon relativ früh klar, so mit 14, 15, dass ich Koch werden will, was auf wenig Begeisterung meiner Eltern gestoßen ist. Aber das war eigentlich klar.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Über 50 Folgen hat es gedauert, bis ich wieder hier bin, im Frankenland in Nürnberg. Zuletzt war ich tatsächlich in Folge 2, also ist richtig lang schon her, hier in Nürnberg. Und damit hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und mein heutiger Gast führt sein eigenes Restaurant, bei dem man nicht nur einen Sinn braucht, sondern zwei. Er bringt hier Bistro und Fine Dining unter einen Hut und möchte damit seine Gäste begeistern. Und damit möchte ich heute ganz herzlich Stefan Meyer bei The Flying Schlemmer begrüßen. Servus, Stefan.
Ja, servus. Herzlich willkommen.
Ich muss öfters nach Nürnberg kommen.
Ja, unbedingt.
Ist schon wirklich lang her, über 50 Folgen, ja. Krass. War auch damals Folge 2. Der Start von allem hier.
Okay.
alle fleißigen Hörer wissen, wo es war.
Welis.
Genau. könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Stefan, dein Restaurant heißt Zweisinn, ja. Bei Meyers. Woher kommt der Name? Auf was zielt er ab? Und auf Sehen oder auf Schmecken?
Auf was zielt er ab? Wir haben uns vor 9 Jahren selbstständig gemacht, meine damalige Lebensgefährtin und ich. Und uns war das Konzept eigentlich schon relativ früh klar, dass wir eben Bistro und Fine Dining machen wollen. Ob ich es jetzt heute nochmal Bistro nennen würde, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich es eher Brasserie nennen. Ja, wir sind ein Familienunternehmen und haben keinen großen Hotelsponsor und deshalb war klar, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein Restaurant haben, wo die Leute öfters wie 4-mal im Jahr hingehen. Und ja, wir haben lang nach einem Namen gesucht und haben im Bekanntenkreis nach Ideen gefragt und tatsächlich kam dieser Name Zweisinn aus dem Bekanntenkreis und irgendwie haben wir gedacht, das passt ganz gut, ja, mit diesen zwei unterschiedlichen Konzepten und man kann ja zwei Sinn immer weiter spinnen, ja. Also zwei Sinne schmecken und fühlen oder schmecken und riechen, egal. Aber ja, es hat keinen speziellen Hintergrund, der Name.
wenn man bei Schmecken und Sehen bleiben tatsächlich, ja. Wenn du jetzt sagst, du hast so 100% zur Verfügung, wie wichtig ist es tatsächlich, wenn du es prozentual aufteilen müsstest, das Schmecken und wie viel das Sehen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, dass der Geschmack im Vordergrund steht, ist, glaube ich, klar. Macht ja keinen Sinn, wenn der Teller schön ausschaut, aber geschmacklich eine Katastrophe ist. Ich würde schon sagen, so für mich gehört schon beides dazu. Es muss schon auch ordentlich ausschauen. Ich würde sagen, 80% Geschmack, 20% Tellerbild.
Was man nicht unterschätzen darf, habe ich auch schon ein paar Folgen her mal drüber geredet, ist tatsächlich der Geruchssinn.
Also ja,
ohne den geht ja gar nichts. Ja. Geht da so viel Geschmack auch verloren? Das ist ja eigentlich fast wie tot.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Es gibt ja Restaurants, die ja, sag jetzt mal so Event-Restaurants, die ja komplett abgedunkelt sind, ja. Wo du quasi im Finsteren isst und gar nichts siehst, was du auf dem Teller hast. Würdest, sag jetzt mal, in so einem feinen Dining-Gericht, in so einem Konzept auch funktionieren? Oder wäre es wahrscheinlich so viel, dass sich das komplett umhaut dann, weil es einfach too much ist, wenn du nur noch auf einen Sinn im Prinzip konzentriert bist?
Also ich glaube, es ist für die Leute schon irritierend, wenn sie es nicht sehen würden. Also ich würde sagen, im Fine Dining macht das wenig Sinn, denn die Leute sind schon erstmal, also der erste Eindruck ist erstmal die Tellersprache und die sind schon begeistert, wenn ein Dessert besonders hübsch angerichtet ist oder ein Zwischengang und ja, also ich glaube, so völlig abgedunkelt macht keinen Sinn.
Hast du schon mal selber probiert?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Kommen wir heute mal gleich zu Beginn zur Cheffrage.
Ja.
Die habe ich heute für dich aus Ulm mitgebracht.
Aus Ulm, okay.
Und sie kommt von Alina Meissner-Pibroud. Hast du schon mal von ihr gehört?
Ja.
Dann wollen wir mal reinhören, was sie mir für dich mitgegeben hat.
Ja, gerne.
Hallo lieber Stefan, mich würde mal interessieren, wie bei dir die Käseauswahl funktioniert. Ob die Gäste das wirklich nach dem 5-Gang-Menü noch gerne wählen oder ob es einfach nur ein Goodie ist, welches auf der Karte steht.
Interessante Frage. Vielen Dank, Alina. Ja, wir haben es ein bisschen einfacher, da wir ja die zwei unterschiedlichen Konzepte haben. Also Käse spielt bei uns schon keine kleine Rolle. Ganz oft ist es so, dass wir im Bistro viele Gäste haben, die lieber Käse anstatt Dessert essen. Aber es kommt auch doch häufiger vor, dass Leute nach 5 Gängen auch noch Käse wählen. Wir haben ausschließlich Waldmann-Käse, ist ja hier gleich um die Ecke in Erlangen. Ich kenne ihn schon lange, ich komme auch von hier. Und er liefert auch mal privat mit seinem eigenen Auto Käse nach, falls wir was vergessen haben oder der Käse ausgeht. Deshalb ist das ganz praktisch. Und dann darf man sich den Käse selbst aussuchen oder sich beraten lassen von uns. Dazu gibt es dann noch hausgebackenes Früchtebrot und selbstgemachtes Chutney und kommt ganz gut an, der Käse. Ja. Also ist kein Goodie, sondern wird häufiger gewählt. Ja.
Wieso hast du dich, sag jetzt mal, für den Weg entschieden? Weil ja viele Restaurants tatsächlich mittlerweile auch darauf verzichten. Einige machen es aber auch noch. Mhm. Gibt schon auch noch viele, die das machen. Wahrscheinlich so eher 50-50. Und du bietest das ja sowohl hier auch an, als auch im Bistro.
Ja.
Wieso war es wichtig für dich?
Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Wir haben unser Menü auch verkürzt. Wir hatten früher 7 Gänge und haben so ein bisschen auf unsere Gäste gehört und auch auf die Presse, dass die Leute eben nicht mehr bis um 0 Uhr im Restaurant sitzen wollen. Dennoch, das mit dem Käse ist, finde ich, schon eine interessante Sache. Und wenn wir jetzt nur Fine Dining hätten, glaube ich tatsächlich, dass der Käse eher so ein Goodie wäre. Aber im Bistro läuft er wirklich sehr, sehr gut.
Auf was achtest du bei der Auswahl?
Tatsächlich, ich bestelle den Käse gar nicht, darum kümmert sich der Stefan, auch Teilhaber hier im Restaurant, und unser Sommelier, der achtet immer auf eine gesunde Mischung aus Ziege und Kuh und Blauschimmel und lässt sich dann auch öfters mal vom Herrn Waldmann irgendwas empfehlen. Es muss halt einfach eine ordentliche Auswahl sein. Ja.
Bist du selber jemand, der Käse gern mag? Es scheiden sich auch so ein bisschen die Geister.
Jein. Also, es ist schon mal Käse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie sage, oh, das ist so mein Favorite, ich habe immer Käse zu Hause im Kühlschrank, aber ab und zu schon, ja.
Jetzt nicht in dem Standardrepertoire.
Nein.
Ja, gibt ja tatsächlich viele, die gar nicht mögen. Ich habe auch sehr lange gekämpft, das wird ein bisschen mehr mittlerweile, aber so klappt der komplette Käseliebhaber. Ich selber wäre es nicht. Was verbindest du mit Käse? Was geht dir durch den Kopf?
Oh, was verbinde ich mit Käse? Also Käse ist für mich eher so zu Hause und verschiedene Kleinigkeiten, nichts Kompliziertes, bisschen leckeren Schinken, ein paar Oliven, bisschen Käse, eine schöne Flasche Wein, ganz unkompliziert zusammensitzen, das geht mir als erstes durch den Kopf. Ja.
Hast du die Zeit dafür noch?
Ja, natürlich, wir haben ja auch ab und zu mal frei und am Abend, wenn mal weniger los ist, kommt man ja auch mal früher nach Hause. Doch, die Zeit findet man auf jeden Fall für sowas.
Wir haben es jetzt gerade im Vorgespräch gehabt, bevor es losging. Ja. Ihr habt jetzt dann zu, du fährst quasi mit einem Teil von dem Team zum Essen.
Ja.
Ist das wichtig, sag jetzt mal, für dich, da immer wieder neue Impulse auch zu haben oder auch woanders mal essen zu gehen?
Ja, schon immer. Also früher, als ich jünger war, habe ich das wirklich sehr, sehr oft gemacht. Jetzt ist es seltener geworden, aber wir haben wirklich viele im Team, die gerne essen gehen und auch aus dem Hintergrund sich auch weiterzubilden, gucken, was die hochdekorierten Kollegen so machen. Und das kommt schon öfters mal vor, dass wir fragen, hey, wie schaut's aus? Wir haben vor, im nächsten Urlaub zu Jan Hartwig zu gehen, hat jemand Lust mitzukommen? Und dann schließen sich schon der ein oder andere an und sagt, ja, gute Idee, lass uns zusammen gehen und macht auch Spaß, ja.
Wo geht's diesmal hin?
Diesmal zu keinem hochdekorierten Kollegen, sondern in die Wielandshöhe, weil uns das einfach interessiert, die alte Schule, der klassische Service, und wir haben auf Instagram ein paar Beiträge gesehen und haben einfach Lust drauf, auf eine coole Kalbskopfterrine, Sachen, die man halt heutzutage nicht mehr so oft findet. Ja.
Nach was wählt ihr denn aus?
Das ist ganz spontan, also immer unterschiedlich.
Wäre ja auch mal eine Reise nach Ulm.
Auch, ja.
möglich, weil was euch ja auch verbindet ist, Aline hat ein 5-Gang-Menü, du hast auch hier ein 5-Gang-Menü. Bei ihr ist es so ein bisschen aus Platzgründen, du hast das jetzt vorher schon gesagt gehabt, das kam so ein bisschen aus Presse und von den Gästen her. Mhm. Was haben sie denn gesagt, dass du dich am Ende auch dafür entschieden hast?
Also wir stehen im engen Austausch mit unseren Gästen. Ich gucke auch, dass ich zumindest fürs Petitfour rauskomme aus der Küche, aber bin auch sonst oft nah am Gast und frage eben immer, erkundige mich. Und ja, wir versuchen immer am Puls der Zeit zu bleiben. Und es ist im Moment keine einfache Situation in der Gastronomie und da haben wir uns eben vor einem Jahr mal überlegt, okay, wir sammeln mal so ein bisschen Eindrücke von Gästen und das kam wirklich häufig das Thema auf, dass es nicht um den Menüpreis geht, sondern eben um die Zeit, gerade unter der Woche, wenn man einen Geschäftstermin hat, die Leute einfach sagen, es ist einfach für sie unpassend, bis um 23 Uhr oder bis um 23.30 Uhr im Fine Dining Restaurant zu sitzen und dann muss entweder noch jemand mit dem Zug nach Hause fahren oder es wird zu spät, bis man ins Hotel kommt. Und wir probieren das jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr aus und ich muss sagen, es kommt sehr, sehr gut an und die Reservierungszahlen unter der Woche sind auch wieder deutlich mehr geworden wie vorher. Ja.
Okay, also funktioniert.
Ja.
Jetzt waren wir gerade bei dem Thema Gäste waren oder Gäste gerade angesprochen haben. Was mich ein bisschen überrascht hat oder fast ein wenig schockiert, es war vorgestern vor zwei Tagen, da hat Sascha Stemberg auf Instagram gepostet, Fazit der letzten Woche, 4 Tische No-Show, 8 Tische kurzfristig storniert, 2 geklaute Parfüms und 2 geklaute Dekovögel. Einzelfall oder kannst du davon auch ein Lied singen?
Leider kein Einzelfall. Wir beschäftigen uns immer wieder mit dem Thema No-Show. Wir haben jetzt im Fine Dining eine Kreditkartenabfrage und mit 24 Stunden vorher. Ja, leider muss man es schon fast so machen. Im Bistro ist es bei uns nicht so dramatisch, denn das ist ein relativ schnelllebiges Geschäft. Da kommen viele Gäste, die spontan reservieren oder spontan vorbeikommen. Aber im Fine Dining die Sachen vorzubereiten und dann danach in den Mülleimer zu schmeißen, weil man sie am nächsten Tag nicht mehr verwenden kann, ist einfach auch fürs Team frustrierend. Ja? Also es ist nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern eben es ist auch fürs Team frustrierend, wenn man die Arbeit dahinter sieht, die in so einem Gericht steckt. Ja. Und ja, es verschwinden öfters mal goldene Löffel oder Handseifen auf der Toilette. Ich frage mich zwar immer, was man damit macht, aber ja. Es geht, glaube ich, jedem Kollegen so.
Auch schon mal wen erwischt?
Tatsächlich nicht.
Wie gehst du mit sowas um? Es ärgert ja einen dann schon nochmal.
Es ärgert einen brutal, zumal wir ja gucken, dass wir wirklich eine anständige Handseife haben, dass auf der Toilette ordentlich ausschaut, dass wir keine Papierspender haben, sondern wirklich Handtücher, die wir jeden Tag selber waschen. Und wenn sowas geklaut wird, dann frage ich mich halt immer, wo ist der Sinn dahinter? Also Leute, die zu uns zum Essen kommen, denke ich mir immer, können sie sich keine Handseife leisten? Ich verstehe es einfach nicht, aber ja.
Ja, ich frage mich auch immer, was in so Menschen vorgeht. Also das ist eigentlich ja nicht nachvollziehbar, aber anscheinend gibt es ja dann doch mehr als genug.
Das stimmt, ja.
Ist bezüglich No-Show tatsächlich, ich sage jetzt mal zu sagen, okay, man hat so eine Auswahlgebühr, so eine No-Show-Gebühr, der einzige Weg, wo du sagst, okay, es geht leider gar nicht anders oder gäbe es andere Ansätze auch noch?
Es ist schwierig. Also ich muss sagen, dass es bei uns im Fine Dining seitdem wirklich deutlich weniger geworden ist. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man mit uns nicht reden kann. Also wenn jemand anruft und am Vormittag und sagt, meine Frau, der ging es die ganze Nacht schlecht, ich habe eigentlich gedacht, das geht morgen wieder und das ist einigermaßen verständlich die Situation, dann sind wir die Letzten, die sagen, ja, sie haben leider Pech gehabt, die 24 Stunden sind abgelaufen, um Gottes Willen. Aber ärgerlich ist es gerade beim Essen, wenn große Sechsertische oder Achtertische reserviert sind und nicht mal jemand ja den Anstand hat, den Tisch überhaupt zu stornieren, sondern einfach gar keiner erscheint. Da frage ich mich immer, also ich, was ist los? Das ist, hat auch was mit Anstand zu tun. Das ist ja unverständlich.
Wenn dann bei den Leuten auf einmal dann doch, sag jetzt mal, die Abrechnung aufploppt, ja. Kommen da sehr viele, die dann anrufen und sagen, hey, was ist los? Die sich beschweren dann darüber.
Teils, aber wir lassen da nicht mit uns diskutieren, weil die AGB stehen auf der Homepage und die ganzen Ausreden, die danach kommen, das ist ja sinnbefreit. Also muss man sich halt vorher überlegen. Was machen solche Leute, die zum Beispiel einen Arzttermin ausmachen und einfach nicht erscheinen? Ich habe es jetzt neulich von meinem Zahnarzt mitbekommen, der verlangt jetzt mittlerweile auch Stornierungsgebühren beim Zahnarzt. Dann sage ich, ist es schon so weit gekommen, ne, dass man einen Zahnarzttermin nicht mal rechtzeitig absagen kann? Ja, das ist traurig.
Ja, glaube ich, auch so ein generell gesellschaftliches Thema. Was hörst du dann an Ausreden? Bestimmt schon die spannendsten Geschichten aufgekommen.
Tatsächlich, ich eher weniger, weil da kümmert sich der Michael Stephans Mann darum, der zweite Teilhaber nach mir und nach dem Stefan. Der kümmert sich um die E-Mails und um die Reservierungen und da kommen die wildesten Dinge. Ich habe jetzt gerade nichts im Kopf.
Werfen wir mal wie in jeder Folge so ein bisschen einen Blick auf die Karte.
Ja.
Bei dir geht's los mit einem Zander. Dazu gibt's die Kaffee, Limette, Gurke und Wasabi.
Ja.
Hört sich nach einem erfrischenden, leichten Gericht an.
So war die Idee auch, ja, genau.
Der perfekte Einstieg?
Wenn es ein bisschen wärmer würde, ja.
spielt Temperatur tatsächlich dann immer noch eine große Rolle, auch tatsächlich, wie es ankommt?
Ja, Jahreszeit und das ist wirklich ein relativ frisches Gericht mit der Kaffee-Limetten-Vinaigrette und dem Gurken-Wasabi-Eis. Das ist schon eher so eine Sommervorspeise. Ja.
Was macht denn deines Erachtens die Kaffee-Limetten im Vergleich zu anderen Limetten, sag jetzt mal, besser?
Ja, ich finde, das hat einfach eine andere Säure. Er ist so, ja, auch so ein bisschen so parfümierte Säure und ist nicht ganz so plump sauer wie eine Limette. Ja.
Und man kann die Blätter auch verwenden, oder?
Ja, ja.
Was kann ich daraus machen?
Ach, wir machen zum Beispiel aus den Blättern ein Kaffee-Limettenöl, mit dem wir dann quasi die Vinaigrette so sprenkeln.
Muss ich auf irgendwas achten? Oder kann ich da was falsch machen?
Jein, also wenn ich es jetzt zum Beispiel in Curry schmeißen würde, dann würde ich es jetzt keine 2 Stunden mitkochen, denn es kann sein, dass dann so leichte Bitternoten entstehen. Also so Kaffee-Limetten, wenn man sie irgendwo, wenn man irgendwas aromatisieren möchte, eher so zum Schluss 20 Minuten ziehen lassen. Das wäre so mein Tipp, ja.
Und jetzt, apropos Tipp, jetzt muss ich tatsächlich mal Wissen für mich privat abstauben.
Ja.
Ich habe mal wieder einen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, und mir was bestellt, mit dem ich mich nicht auskenne.
Okay.
Und seitdem steht das halt so rum, weil ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Ich rede von der schwarzen Zitrone. Das ist ja so ein bisschen fermentierte Limette.
Ja, habe ich gehört, ja.
Hast du gehört? jetzt die alle Fragen. Hast du auch gehört, wie man sowas verwendet beim Kochen?
Ich habe mich tatsächlich noch keine schwarze Limette verarbeitet, ich habe es nur gehört. Müsste ich mich erst damit auseinandersetzen.
Also geht's jetzt, bin ich tatsächlich nicht der Einzige?
Nein.
Ich hätte ein paar daheim. ich bin so, tatsächlich, stehen ein paar Fragezeichen in meinem Kopf.
Ja.
Ich dachte, du kannst mir vielleicht helfen, aber
leider nein.
Anscheinend ja doch dann sehr speziell.
Ja, also ich habe wirklich schon davon gehört, aber selbst noch nie verarbeitet.
Vielleicht könnt ihr da draußen uns helfen. Wer von euch hat denn schon mal eine fermentierte Limette bzw. eine schwarze Zitrone verarbeitet? Und was kann man daraus machen? Helft mir. Ich leite es auch gerne an Stefan weiter. Und ja, damit mein Vorrat da einfach ein bisschen aufgebraucht wird. Es sind bestimmt, glaube ich, noch 9 oder 10 Scheiben, okay. Also schon noch ein bisschen. Was mir hier auch auffällt, in vielen Restaurants, dass sie alle auf ähnliche Fische setzen.
Ja.
Beispielsweise bei dir jetzt ja auch der Zander.
Mhm.
Ist ja im Moment auch sehr, sag jetzt mal, gang und gäbe. Warum setzt du auch auf den Zander und relativ viele Restaurants auch tatsächlich auf die gleichen Fische? Gibt es zu wenig Spannende?
Was heißt so wenig Spannende? Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo die Preispolitik doch schon empfindlich geworden ist, ist es vielleicht so, dass sich einige mit anderen Fischen absichtlich beschäftigen. Denn der Steinbutt ist heutzutage eine Geschichte, das ist wirklich schwierig, das so umzulegen, damit es der Gast auch versteht. Und ich möchte auch keinen Zuchtsteinbutt kaufen oder sonst irgendwas. Qualität spielt immer die wichtigste Rolle. Und deshalb lieber einen wild gefangenen Zander, der noch in Todesstarre zu uns kommt, wie irgendein Zuchtsteinbutt. Und ich glaube, zweitens hat es damit zu tun, dass man eben auch mal was anderes machen will, denn vor 2 oder vor 3 Jahren, wenn man auf die Speisekarten geguckt hat, hatte jeder Hamachi oder Gelbschwanzmakrele in der Vorspeise, danach Jakobsmuschel, danach Langostino. Ich glaube, dass es einfach auch ein bisschen langweilig ist für die Gäste vielleicht, dass wenn sie zum fünften Mal im Jahr essen sind und zum fünften Mal in der Vorspeise Hamachi oder Gelbschwanzmakrele hatten. Ja, ist, glaube ich, interessanter, wenn es dann doch mal einen Zander gibt oder einen Saibling oder irgendwas anderes, ja.
Wenn du komplette freie Hand hättest, auch wirtschaftlich gesehen, würdest du beim Zander bleiben oder würdest du dann nochmal auf was anderes switchen?
Das ist eine interessante Frage, die mir schon öfters gestellt worden ist. Ich bin schon ziemlich ehrgeizig und ich glaube, wenn ich wirtschaftlich freie Hand hätte, einen Sponsor oder einen Geldgeber hätte, dann würde ich tatsächlich, ich glaube, nicht immer, aber schon öfters das Beste vom Besten kaufen. Ja.
Jetzt hast du ja hier nicht nur das Fine-Dining-Restaurant, sondern vorne auch das Bistro, haben wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber geredet auch. Was macht für dich, sag jetzt mal, ein vernünftiges Bistro aus, beziehungsweise ich nenne es jetzt auch tatsächlich, weil du gesagt hast, du würdest es gerne nicht mehr Bistro nennen, wenn du die Chance hast, eine vernünftige Brasserie raus?
Ja, wir haben da so ein bisschen unsere eigene Idee. Ich sage immer, Brasserie oder Bistro ist vielleicht zu sehr französisch angehaucht. Gibt es bei uns auch. Also wir haben auch Steak Frites auf der Karte und Crème Brûlée. Ganz einfach, wenn mich jemand fragt, was kochen wir im Bistro, sage ich immer, wir kochen das, was wir selber gerne essen würden, wenn wir essen gehen. Also es gibt auch ein Tuna-Sashimi mit hausgemachten Ponzo, also selbst angesetzt. Wir machen die Pasta, die Raviolis im Bistro alle selber. Ich gehe gerne italienisch essen. Es gibt eigentlich immer irgendein Pasta-Gericht. Es vermischt sich thailändisch, japanisch, französisch, italienisch, so ziemlich alles auf der Bistro-Karte. Alles selbst gemacht. Von der Komplexität natürlich einfacher gekocht wie im Fine Dining. Ich sage immer, im Bistro gibt es ein ordentlich gekochtes Risotto mit einem Topfisch auf der Haut gebraten und eine leckere Soße dazu, eine ordentliche Crème Brûlée mit einer Nocke Eis und ein bisschen eingelegten Rhabarber. Einfach, frisch und lecker, ja.
Jetzt hast du gerade, sag jetzt mal, italienische Küche, asiatische und noch viele weitere aufgezählt. Bist du selber sehr weltoffen?
Ja. Doch, also mich interessiert eigentlich alles auf der Welt. Das ist auch der Grund, warum wir kein steifes Dogma im Fine Dining haben, dass wir sagen, okay, nur brutal regional, Farm to Table. Wir achten schon auf alles, auf Regionalität, auf Nachhaltigkeit, solange es Sinn macht und vor allem auch die Produktqualität gewährleistet ist. Also gerne einen Saibling von hier aus der Region, wenn die Qualität stimmt. Ansonsten kann er auch aus Österreich kommen oder sonst woher. Das Entscheidende ist einfach die Qualität.
Jetzt hast du dich ja in den letzten 9 Jahren, seitdem ihr hier eröffnet hast, ja sicherlich auch weiterentwickelt.
Ja, es ist einiges passiert. Ja. Ich habe mich von meiner Lebensgefährtin getrennt und habe Stefan und Michael wieder zurückgeholt. Stefan war damals der erste Sommelier hier im Haus und Michael, sein Ehemann, der stellvertretende Restaurantleiter. Und als ich mich vor 2 Jahren privat getrennt habe, war eben das Ziel, wieder jemanden ins Boot zu holen, der sich hier auskennt, der die Gäste kennt, denn es ist schon kein kleines Restaurant. Also wir haben 40 Sitzplätze im Bistro und knapp 30 im Fine Dining, machen Kochkurse nebenbei auch noch und es verändert sich automatisch vieles über die Jahre. Wir haben hier hinten im Fine Dining etwas gemütlicher gemacht mit Kissen und neuem Lichtkonzept. Es passiert immer irgendwas und ich finde, man darf auch nie stehen bleiben, ja.
Hast du dich auch kochtechnisch entwickelt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, als wir hier angefangen haben, war schon das Ziel, Gas zu geben, aber wir wollten ein bisschen gucken, wie kommt es hier in Nürnberg an. Es gab, als ich nach Hause gekommen bin, eigentlich nichts außer dem Essigbrettlein. Es gab immer mal wieder ein Restaurant, was irgendwie 2 Jahre offen hatte und dann wieder schließen musste. Und für uns war eben klar, nee, also wir können jetzt nicht einfach hier ein Fine Dining Restaurant aufmachen und meinen eigenen Ego befriedigen und nach 2 Jahren wieder zusperren. Und deshalb haben wir schon Gas gegeben und haben eben, was man damals gemacht hat, diese 15 Komponententeller angerichtet, hier noch ein Pünktchen und da noch ein Gel und da noch ein Schäumchen, das machen wir heutzutage nicht mehr. Ich sage immer, wir versuchen, wenn wir ein Gericht entwickeln, drüber nachzudenken, was kann man eigentlich noch weglassen? Muss das wirklich drauf oder macht man es einfach nur drauf, weil man denkt, das muss jetzt drauf, ja?
Ich bin mir, ich weiß es ehrlicherweise nicht, deswegen frage ich jetzt nach. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast dich vor 2 Jahren getrennt.
Ja.
War sie mit hier mit?
Sie war, wir haben das zusammen gegründet und sie war mit Geschäftsführerin, ja, richtig.
Hat das dann auch Auswirkungen gehabt, so eine Trennung dann letztendlich hier aufs Restaurant? Was dann, ich kann mir das jetzt vorstellen, also wenn ich jetzt mal, gut, meine letzte Trennung ist ein paar Jahre her, ja, aber wenn ich mir das Ganze so vorstelle, man ist ja auch erstmal irgendwie in dem Loch. Wirkt sich das auch aufs Restaurant aus oder kannst du das gut trennen?
Ich kann das eigentlich ganz gut trennen und ich muss sagen, ich hatte ja auch Glück, dass eben, manchmal ist... Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Ich habe damals Stefan und Michael angerufen, weil der Kontakt ja nie abgerissen ist. Und die waren tatsächlich zu dieser Zeit auf der Suche nach einem Objekt, weil sie sich auch selbstständig machen wollten. Und dann habe ich gesagt, ich suche keinen Sommelier und keinen Restaurantleiter, sondern ich suche tatsächlich ernsthaft Leute, die sich beteiligen wollen. Und beide haben gesagt, ja, klingt gut, lass uns treffen. Und dann, ich meine, wir kannten uns, Stefan war 5 Jahre da, die ersten 5 Jahre, das war auch prägend, hat alles mitgemacht, kennt alle Gäste, deshalb war es jetzt keine große Veränderung. Also ganz im Gegenteil, viele Stammgäste haben sich gefreut, dass sie wieder zurückkommen. Ja.
Jetzt hast du vorher gesagt gehabt, vorne im Bistro, da kocht ihr so ein bisschen das, was ihr selber am liebsten essen würdet. Und ich würde sagen, es sind auch ein paar Klassiker dabei, die, glaube ich, jeder auch gut essen jeder essen möchte, beispielsweise ein vernünftiger Krabbencocktail, habt ihr auch mit drauf. Wie wichtig ist ein vernünftiger Krabbencocktail, sag jetzt mal, in so einer Bistro-Brasserie und was macht einen guten aus?
Tatsächlich kommen die bekannten Sachen, die altmodischen Klassiker recht gut an, weil die Leute ja wissen, ne, und oder auch den Geschmack im Kopf haben. Krabbencocktail, das habe ich schon im Karstadt gegessen oder sonst irgendwo oder mir schon mal irgendwo gekauft. Wir versuchen es einfach ein bisschen schicker zu machen und eben ja dieses Bild ein bisschen zu zerstören, aber der Geschmack muss schon noch gleich bleiben. Ja. Wir machen einen hausgebackenen Brioche, braten den schön kross in schäumender Butter, dann kommen eben keine Krabben, sondern Eismeergarnelen, weil die ein bisschen mehr Biss haben. Dann machen wir so eine Safran-Mayonnaise, alles ein bisschen leichter, nicht so eine Cocktailsoße mit Cognac und Ketchup und so und dann kommt so ein bisschen Salat drauf und ist eine leichte Vorspeise mit wenn man die Augen schließt, schon weiß, dass man Krabbencocktail isst. Ja.
Für alle zu Hause, wie kann man easy going, Anführungsstrichen, aber sehr einfach und leicht tatsächlich einen daheim nachmachen?
Naja, ich glaube, entscheidend ist die Cocktailsoße. Man nimmt einfach Ketchup, Mayo, einen Schuss Cognac und ein bisschen Salz und Pfeffer und probiert sich da einfach mal aus, nimmt einen ordentlichen, knackigen Salat. Ich würde vielleicht Kopfsalat nehmen oder Romanasalat, den schön in Julien schneiden oder Chiffonat, wie man so schön sagt. Und dann einfach die Garnelen mit der Cocktailsoße vermischen. Wer mag, Mandarine, Orange, that's it. Ja.
Ein zweiter Klassiker, der wahrscheinlich auch nicht fehlen darf auf so einer Karte, Beef Tartar.
Ja.
Der ist ja bei dir schon hier ein wenig asiatisch angehaucht.
Beef Tartar ist aus 2 Gründen auf der Karte. Wir haben immer Steak frit. Wir kaufen ein ganzes Rinderfilet. Die Steaks werden aus dem Mittelstück portioniert und dann hat man eben noch hinten das Schwanzstück und vorne den Kopf. Daraus schneiden wir das Beef Tartar und das gibt's eigentlich immer in unterschiedlichen Varianten. Also es gibt's immer auf der Karte. Manchmal ist es asiatisch, manchmal ist es mit einem pochierten Eigelb und Trüffel. Egal wie, es kommt auf jeden Fall sehr gut an bei den Gästen.
Schon allein, also ich finde, ich habe mir hier in der Vorbereitung so die Karte ein bisschen durchgelesen und schon allein, wenn man es so durchlegt, also ich finde, da kriegt man ehrlicherweise total viel Lust drauf. Ich würde tatsächlich, wenn die Möglichkeit habe, alles bestellen, einfach durchprobieren. Konzentrierst du dich als Koch, sag jetzt mal, ein bisschen mehr aufs Fine Dining oder mehr aufs Bistro?
Gute Frage. Mir macht beides gleich viel Spaß und es ist auch beides gleich wichtig. Aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht Bistro noch wichtiger. Also das Bistro ist nicht dazu da, um das Fine Dining zu finanzieren. Soll auch nicht die Idee dahinter sein. Aber unsere wichtigsten Gäste sitzen eindeutig im Bistro. Wir haben der Großteil unserer Bistro-Gäste sind Stammgäste. die tatsächlich mehrmals die Woche kommen und deshalb wechseln die Gerichte auch häufiger im Bistro wie im Fine Dining. Die Karte wechselt nie auf einmal, aber wir gucken, dass wir jede Woche mindestens 1-2 neue Gerichte auf der Karte haben. Und deshalb ist die Aufteilung in der Küche auch so, dass beides gleich wichtig ist. Es gibt auch kein Fine Dining und kein Bistro-Team. Der Entremeté kocht die Beilagen genauso fürs Fine Dining sowie fürs Bistro. Und auch im Service gibt es da keine Abstufungen, dass man sagt, du bist der Bistro-Kellner und du bist der Fine Dining-Kellner. Ganz im Gegenteil, das wechselt auch im Service immer, dass man eben nicht so dieses Gefühl hat, oh, ich darf nur Bistro machen und der andere darf Fine Dining machen. Das wechselt bei uns, ja.
Stimmt es eigentlich, dass es von dir ein langer Traum war, tatsächlich Sternekoch zu werden?
Ja, das stimmt.
Ab wann ging's los?
Ach, komischerweise ging's bei mir schon ziemlich früh los. Ich kann es gar nicht erklären. Meine Familie hat mit Gastronomie wirklich nichts am Hut. Keine Oma, keine Tante, meine Eltern auch nicht. Ich bin als kleiner Junge, wenn ich mit meinen Eltern essen war, aus unerfindlichen Gründen immer in die Küche gerannt und bin meistens auf den Armen vom Chefkoch wieder rausgetragen worden. Und dann so in der Jugendzeit, so mit 14, 15, habe ich tatsächlich in meinem Heimatort in Heroldsberg, das ist hier gleich um die Ecke, gibt's ein Restaurant, eine Metzgerei. Den Besitzer kenne ich auch schon seit meiner Jugend, der ist 10 Jahre älter, aber mit dem bin ich so mehr oder weniger aufgewachsen. Wir haben zusammen Tennis gespielt und Fußball. Habe ich am Wochenende eigentlich fast immer ausgeholfen. Mich hat es fasziniert. Feuer, Stress, Hektik, Gäste. Und da war schon relativ früh klar, so mit 14, 15, dass ich Koch werden will, was auf wenig Begeisterung meiner Eltern gestoßen ist. Aber das war eigentlich klar. Und dann ist es weitergegangen in der Lehre. Ich habe eine ganz bodenständige Lehre gemacht. Mein damaliger Küchenchef, der Peter Wagner, war aber selber viele Jahre Sternekoch, auch selbstständig. Und dann ging es nur noch in die Sternegastronomie. Und dann war eigentlich auch der Wunsch oder der Traum da, dass man selber mal seinen eigenen Stern haben möchte. Ja.
Das heißt, andere wollten in dem Alter ja viele Fußballer, Feuerwehrmann, ja, wie auch immer werden. Genau. Der kleine Stefan sagt, wow, ich will Sternekoch.
So ist es, ja.
Hast du alles darauf ausgerichtet, dann von deiner Planung?
Vieles, ja. Also vieles schon, aber jetzt nicht so verbissen, wie man denkt. Ich glaube, dieses brutal Verbissene macht auch wenig Sinn. Also alle Auszeichnungen, die bis jetzt gekommen sind über die Jahre, die sind schon teilweise absichtlich so verfolgt, aber jetzt nicht so mit dem Kopf durch die Wand. Ja.
Wie bist du es angegangen, dein Plan?
Wie bin ich es angegangen? Gute Frage. Wir haben das Konzept uns damals überlegt, das Team so aufgestellt, dass wir der Meinung waren, dass wir das schaffen können. Am Anfang war das Team sicherlich kleiner, wie es jetzt ist. Und vieles kommt dann auch von alleine. Also man hat neue Mitarbeiter, die aus guten Restaurants kommen. Das ist tatsächlich, auch wenn es ein bisschen plump klingt, immer eine Teamleistung. Ja? Viele sagen Teamsport, vergleichen es mit Fußball. Wir kreieren die Gerichte zusammen, wir besprechen sie und viele Ideen kommen aus dem Team. Der eine hat es dort vorher so gekocht, der eine war da im Urlaub und so entwickelt man sich immer weiter. Ja.
Jetzt ist ja, sag jetzt mal, dein erster Kindheitstraum so ein bisschen erfüllt.
Ja.
Wo siehst du selber, sag jetzt mal, deine nächsten Ziele oder dein Entwicklungspotenzial?
Mein Ziel ist es, dass das Restaurant gut geht, gesund weiterhin lebt, dass wir ein tolles Team haben, dass die Gäste zufrieden sind, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen rausnehmen kann irgendwann, und alles andere passiert oder passiert nicht. Ja. Wie gesagt, wir wollen immer besser werden, wir wollen immer eine Schippe oben drauf legen, wir wollen immer, dass unsere Gäste begeistert sind, aber nie so, dass wir jetzt halt irgendwie ein Ziel laut ausgeben und sagen, wir müssen in 2 Jahren das erreicht haben, ansonsten bricht für uns die Welt zusammen. So ist es nicht, nein.
Und um die Folge jetzt ein bisschen abzurunden, ja. Wir haben am Anfang so ein bisschen über Sinne gesprochen.
Ja.
Im Zusammenhang mit Geschmackssinn, Geruchssinn etc. Schauen wir mal ein bisschen anders drauf. Hattest du schon mal die ein oder andere Sinnkrise?
ich glaube, man hat immer mal irgendwie so eine Zeit im Leben, wo man über Dinge nachdenkt. Aber jetzt so eine richtig große Lebenskrise hatte ich eigentlich noch nicht. Nee, ich habe ein tolles Umfeld. Ich bin, denke ich, ziemlich gefestigt, habe eine tolle Familie, tolle Mitarbeiter, tolle Partner, eine richtige Krise noch nicht.
Ja, auch im Restaurant alles.
Ja, es gibt immer Sachen, über die man sich aufregt und die wildesten Geschichten, aber dass man das jetzt als Krise bezeichnen kann.
Ja, Stefan, dann sind wir schon, ja, der Bogen ist gespannt so ein bisschen am Ende.
Okay.
Aber bevor wir die Folge zumachen, ja, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört immer meinen Gästen,
ja,
in dem Fall jetzt dir. Gibt es noch etwas, das du an alle Hörer mitgeben möchtest, was dir auf dem Herzen liegt?
Was liegt mir auf dem Herzen? Eigentlich nichts.
Na dann, sag ich vielen lieben Dank da draußen fürs Zuhören und fürs Einschalten.
Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn euch die Folge draußen gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Stefan findet ihr auf der Flying Schlemmer-Website oder auf Instagram. Stefan, was gibt's?
Es gibt ein Dessertrezept, und zwar ist es unser aktuelles Fine Dining Dessert, Rhabarber, Mascarpone und Mandel.
Kann man was falsch machen oder schafft's jeder?
Es ist tatsächlich, da ist das Fine Dining Dessert ist etwas kniffliger, aber für geübte Leute soll es kein Problem sein.
Und im Zweifel einfach kurz melden und nachfragen.
Oder zum Essen kommen.
Oder vorbeikommen. Einmal testen, wie es im Original schmeckt.
So ist es.
Und dann viel Spaß beim Nachkochen.
Ja.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Diesmal geht's in die bayerische Landeshauptstadt zu einem Koch, den ihr euch mal gewünscht habt als Gast. Sozusagen eine Wunschfolge. Ohne jetzt den Namen zu verraten. Spannender Gast? Was
ja,
denkst du?
Ja. Wir haben uns auch tatsächlich vor ein paar Jahren persönlich kennengelernt. Doch. Spannender Gast und vor allem sehr netter Kollege.
Also freut euch drauf. Wir verabschieden uns.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank und bis bald.
Und ich sag, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's gut.